Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio, Literradio abseits der Buchmesse diesmal, weil sonst treffe ich meinen heutigen Gast immer nur auf den Buchmessen, vorzugsweise in Frankfurt. Herzlich willkommen, Michael Kegler. Hallo.
Ja, danke. Freut mich.
Schön, dass du gerade in Wien bist und es möglich machst, dass wir zu deinem aktuellen Projekt sprechen können, das seit 2020 in der Edition Korrespondenzen herauskommt. Projekt deswegen, weil es eine Reihe ist, ein Zyklus, der aus 10 Teilen bestehen soll am Ende. Und jetzt kommen sukzessive Bücher raus und 5 sind bereits in der Edition Korrespondenz erschienen. Es ist eine Reihe, die sich nennt, übersetzt das Viertel. Von Gonzalo Tavares, übersetzt von dir, Michael Kegler, und mit Illustrationen versehen von Rachel Cayano.
Ja.
Was ist das Viertel?
Das Viertel ist ein imaginärer Raum, sagt der Autor, ein Stadtviertel, das er sich erdacht hat, nachdem er den ersten Band geschrieben hatte schon. Ein imaginärer literarischer Raum, der sich nach und nach mit literarischen oder halbliterarischen Figuren füllt. Und diese Figuren sind, ja, ich nenne es immer Paraphrasen von bekannten literarischen Persönlichkeiten, denen Inhalte in den Mund gelegt werden. Also nicht. Wir reden über Personen wie Herrn Brecht und Herrn Krauss und Herrn Valéry. Mhm. Kleine, anekdotenhafte, manchmal einfach kleine Begebenheiten und manchmal einfach Miniaturen, die teilweise witzig sind, teilweise Gedankenspiele.
Also diese 5 Bände, die wir jetzt vorliegen haben, die widmen sich zum einen dem Herrn Valéry sozusagen, der sich mit der Logik beschäftigt, dem Herrn Henri, der sich mit der Enzyklopädie beschäftigt und noch anderem, da kommen wir später dazu, Herr Brecht, der es mit dem Erfolg hat, Herr Huros, der sich mit dem Denken beschäftigt und Herr Krauss und die Politik. Bei einigen, zum Beispiel Krauss oder Brecht, ist es sehr, sehr naheliegend und natürlich ist man dann auch versucht, mit dem Vorbild, dem Original, dessen Namen er da benutzt, so auch so Analogien zu finden. Sind die denn gegeben, diese Analogien?
Ich denke schon. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, man sieht die Analogien, aber es ist genau das, er spielt mit Analogien. Also es ist jetzt nicht der Versuch, irgendwas nachzubilden oder nachzuschreiben, sondern er spielt auch einfach mit diesen Namen und er lässt auch Vornamen weg und lässt einfach raten, wer gemeint ist. Mhm. Ja. Und eignet sich da bestimmte Sachen an, wobei er immer wieder sagt, also das ist natürlich sein Text, das ist Gonzalo Tavares und es ist jetzt beim Herrn Krauss, nicht Karl Krauss, der spricht, aber man wird ihn erkennen.
Ja. Auf jeden Fall, genauso wie Herrn Brecht zum Beispiel,
genau.
Der es mit dem Erfolg hat.
Genau.
Aber zum Beispiel der erste Teil, Herr Valéry und die Logik, wissen nicht genau, oder es bleibt ja offen, welche reale Person dem genau zugrunde liegt. Aber er hat es so ein bisschen mit der Logik und versucht sich irgendwie so in seiner Verschrobenheit die Welt zu erklären, oder?
Ja, das ist der Herr Valéry, der ist ja ein sehr kleiner Mensch und er versucht immer größer zu werden schon am Anfang und er macht, denkt sich die aller komischsten Sachen aus, um einfach größer zu werden. Ja, also einfach hüpft er und dann sagt er, jetzt bin ich groß, aber nicht lang genug. Und dann habe ich einen Hocker und steigt drauf und sagt, jetzt bin ich aber auch schon sehr lange groß, aber ich komme nicht voran. Und er gewöhnt sich dann an, imaginär groß zu sein. Und das sind ja immer diese Logikspiele, die unheimlich Spaß machen zu lesen und natürlich auch Spaß gemacht haben zu übersetzen.
Wobei es bei ihm schon manchmal so ein bisschen an Schildbürgertum rankommt, oder?
Ja,
wie er sich die Welt erklärt.
Ja, natürlich, die ganze Zeit. Also Herr Valéry erklärt sich die Welt auf eine sehr lustige Art. So, ja, Schildbürger ist, glaube ich, das Richtige, weil so richtig kommt er nicht zum Erfolg. Aber er ist sehr beliebt, auch wenn er irgendwie mit einem Lichtlein durch die Gegend läuft und Leute sagen, ach, da kommt wieder Herr Valéry. Oder wenn er was ist denn so diese Karlauer, wenn er einfach sagt, ich habe meine Schuhe verwechselt, ich habe einen schwarzen Schuh an und einen weißen Schuh. Nächste Woche mache ich das umgekehrt. Ich ziehe einen, erst einen weißen Schuh und dann einen schwarzen Schuh an. Also sind ja kleine Gedankenspiele, die auch manchmal ins Karlauerhafte leider.
Auch, aber die allerletzte Geschichte über die Traurigkeit, die ist dann tatsächlich wirklich richtig traurig, finde ich.
Das stimmt. Um was geht es dann nochmal mit der Traurigkeit?
Da spricht er eben so, dass er sich eigentlich unvollständig fühlt und dass man sich immer an das, was man nicht hat oder nicht mag, dranhängen soll, um vollständig zu werden, mehr oder weniger.
Genau. Ja, das ist, ich glaube, in den ganzen humorvollen Dingen steckt auch immer eine Tragik drin. Ja. In jedem Witz ist auch eine Tragik drin. Und deswegen sind diese ganzen Geschichten auch nicht kleine Witzchen, sondern es sind wirklich Spiele mit Logik. Also Gonzalo Tavares ist von Beruf Philosoph und nicht, dass er uns hier Lehrbücher liefert, aber er bringt uns Beispiele. Und ich kenne schon Leute, die sich diese Bücher geschnappt haben und jeden Abend sich ein Logik-Gedankenspiel reinziehen. Und,
Ich war ja auch fasziniert von den Zeichnungen, wobei man sagen muss, beim Herrn Valéry ist es der einzige Band bis jetzt, wo die Zeichnungen Teil der Geschichte sind, weil er ja selber zeichnet in der Geschichte. Mhm, ja. Und die Zeichnungen quasi von Rachel Galliano dazu ergänzt wurden.
Ja. Ja, wobei das ist eine Zusammenarbeit, die eigentlich viel zu wenig gewürdigt wird. Der Text ist von Gonzalo Tavares und Rachel Galliano, wurde gebeten, der Illustrationen zu liefern, die ich aber auch wunderbar finde. Und ich finde es auch sehr schön, dass der österreichische Verlag die mit übernommen hat. Das passt einfach, weil das sind kleine Gesamtkunstwerke.
Ja, und dann der zweite Teil. Da haben wir den Herrn Henri mit der Enzyklopädie, der quasi eigentlich allen so ein bisschen über den Geist geht, oder? Kann man das so sagen? Mit seinem enzyklopädischen Wissen?
Er hat ein unglaubliches enzyklopädisches Wissen und er ist ein großer Freund des Absinths.
Ja.
Und das, die Kombination ist einfach unglaublich, weil er natürlich dann eben auch diese Enzyklopädie, die ja auch komplett ausgedacht ist, dann immer weiter spinnt und also sehr, sehr seltsame Gedankengebäude aufbaut und auch Sinn und Zweck von Dingen komplett verdreht. Also das ist, glaube ich, der Band, der am durchgedrehtesten ist. Also.
Ja, und man spürt ja auch, oder vielleicht bildet man sich das ein, dass mit zunehmendem Buch quasi auch sein Alkoholbedürfnis oder sein Spiegel steigt, mehr oder weniger, und er immer wieder Absinth und noch mehr Absinth bestellt. Und der Absinth ist ja für ihn, ich habe mir so ein bisschen immer so kleine Notizen gemacht, der Absinth ist für ihn ja total viel. Also es ist Medizin, es ist Kultur, es ist seine Währung, es ist seine Welttheorie. Im Absinth liegt für ihn die Wahrheit. Sogar ein Anatomiebuch setzte eine Analogie zum Absinth und nicht zuletzt, es ist ein innerer Anarchist.
Genau, gut, sehr gut zusammengefasst. Und es ist einfach, ja, genau das ist es. Und gleichzeitig führt der Absinth auch dazu, dass er immer lauter wird und immer unverschämter. Am Anfang betitelt er den Wirt, der ihm großzügig Absinth einschenkt als Herrn Komtur und am Ende beschimpft er ihn ganz wüst und beschimpft eigentlich alle Umstehenden, damit dass sie seine Enzyklopädie nicht verstehen. Und ich mag auch dieses Buch sehr, sehr gerne, weil es ist natürlich auch ein Buch, was man sehr schön vorlesen kann in Begleitung. Also Absinth ist nicht mein Ding, aber man kann das gut nachvollziehen, wie in diesem Buch dann einfach dieser Mensch immer mehr in sich hineinfühlt und immer interessantere Begebenheiten. Also man sieht ihn auch letztendlich vor sich. Also er hat immer bekanntere Tatsachen, die er dann, also im Brustton der Überzeugung, von sich gibt, die natürlich letztendlich allein dem Absinth geschuldet sind und seiner wohltuenden Wirkung.
Ja. Genau, seiner medizinischen Wirkung.
Ja.
Aber also du hast mir verraten im Vorfeld, dass das so dein Lieblingsband ist bis jetzt. Aber jetzt wissen wir, es hat nichts mit dem Absinth zu tun.
Nee, mit dem Absinth hat es nichts zu tun, aber es ist ein Band, den man sehr schön vorlesen kann. Also vielleicht so, nein, ich glaube, der Absinth ist hier rein metaphorisch und hat gar nichts mit dem echten Leben zu tun. Ich mag die Steigerung dieser Bände auch einfach. Wenn man kann natürlich jedes Einzelne und sollte auch jedes Einzelne nehmen. Man kann jede Geschichte da drin sich separat zu Gemüte führen. Aber so in der Abfolge wird das ja sehr witzig. Also der Herr Henri war der dritte Band, den wir gemacht haben, wenn man den Herrn Brecht doch mit den sehr klaren oder teilweise an Keuner-Geschichten erinnernden Anekdoten, wenn man damit beginnt und in der Folge dann beim Herrn Henri ankommt, dann hat man schon eine ganz gute Dynamik da drin.
Ja, eben, der Herr Brecht, gut, der redet vom Erfolg, wo natürlich nahe liegt, es geht hier um den, ein bisschen auch um den Erfolg von Brecht, der ja recht jung angefangen hat zu schreiben, zunehmend erfolgreicher wurde mit allen Hürden, aber zum Schluss irgendwie doch dann ein bisschen Opfer seines Namens wurde auch.
In diesem Buch hast recht, also genau. Herr Brecht fängt an, seine Geschichten zu erzählen und erzählt und erzählt und es sind ja einfach sehr sinnhafte Anekdoten und am Ende überlegt er sich, wie er aus diesem Raum, der sich inzwischen mit Zuhörenden gefüllt hat, wie er da je wieder rauskommen soll. Und natürlich sind da auch solche Anekdoten drin, wie diese Geschichte von dem Huhn, das irgendwie die Lösung sämtlicher Probleme gefunden hat und die Weisen der Stadt sich zusammenfinden, um zu gucken, wie man das am besten nutzen kann und am Ende dieses Huhn schlachten und aufessen.
Sehr pragmatisch,
ja.
Eindeutig. Ja, und Herr Hua-Ross hat es mit dem Denken, der kommt vor lauter Denken mit dem praktischen Leben fast schon gar nicht mehr zurecht, möchte man sagen. Und deswegen ist er interessanter, der bis jetzt der Einzige, der eine Frau hat.
Ja, und mit der kommt er ja auch nicht so richtig zurecht.
Sie ist ja, aber die rettet ihm das Leben.
Die rettet ihm ständig das Leben, sei es beim Ordnen seiner Bibliothek, eigentlich beim Allen, er ist ja vollkommen überfordert mit dem Kochen eines Cafés, mit dem Hinausschauen auf die Straße oder beim, also das Ordnen der Bibliothek ist ja eine absolute Katastrophe bei Herrn Hua-Ross. Ja, da ist, stimmt, Herr Hua-Ross ist der Einzige, der eine Frau hat.
Bis jetzt?
Genau. Ja, ja.
Ja, und den Abschluss beim jetzigen Stand des Zykluses ist der Herr Brecht, der Nonanit, würde man sagen, über die Politik spricht. Aber das Buch ist auch wieder etwas anders aufgebaut, was auch interessant ist, weil hier fungiert Herr Brecht als Kolumnist für eine Zeitung. Herr Kraus als Kolumnist für eine Zeitung, genau. Und es gibt ja immer so diese zwei Ebenen. Also einerseits die Kolumnen, die er schreibt, und andererseits aber ihn auch im Leben.
Ja. Ja, wie gesagt, diese Bücher sind alle etwas anders aufgebaut. Herr Kraus ist tatsächlich am meisten Text. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist ein Spiel mit den Motiven von dem realen Kraus und natürlich mit seinem Arbeiten. Er ist eben Kolumnist und gleichzeitig entwickelt sich die Geschichte eines Politikers, eines Chefs.
Genau.
Er heißt immer der Chef und dieser Chef hat zwei Gehilfen. Der Chef wird irgendwann auch abgewählt und durch einen genau gleich funktionierenden neuen Chef ersetzt und dieser Chef sinniert mit seinen zwei Gehilfen permanent über Politik, unter anderem darüber, welche Gesetze man denn wohl machen müsse, um dem Volk zu gefallen. Und das beste Gesetz, das sie finden können, ist das Gesetz, das überhaupt nichts festlegt, sodass auch gar nichts passiert und nichts sich verändert. Und eigentlich ist dieser Chef permanent mit sich selbst und mit seiner eigenen Wiederwahl permanent beschäftigt. Ja, kommt auf solche Ideen, wie dass es nicht genügt, eine Brücke zu bauen, sondern man müsste zwei Brücken bauen, damit es einfach im europäischen Vergleich viel besser aussieht. Und zum Schluss bauen sie drei Brücken.
Aber man kann ja besser sparen.
Man kann dann besser sparen, wenn man die dritte Brücke dann wieder einspart.
Genau. Das,
es sind Dinge, die man kennt, aber teilweise sehr schön auf die Spitze getrieben. Mhm. Also bis zum dramatischen Schluss, an dem der Chef dann seiner eigenen Selbstüberzeugtheit glücklich zum Ende kommt. Thank you.
Bis jetzt haben wir hier sehr eigenwillige, verschrobene, kauzige fünf Seniores quasi, die wir hier kennenlernen. Wir haben im Vorfeld auch versucht, so ein bisschen herauszufinden, warum es denn die Männer sind, die Seniores, die wir hier treffen im Viertel und nicht auch Frauen dazu.
Ich kann da auch nur spekulieren, muss ich sagen. Also es gibt natürlich immer die Herren und ihre Frauen. Das ist, oder Herr Huaraz und seine Frau. Das ist aber, glaube ich, einfach letztendlich auch ein Spiegelbild dieser Herren, ja, die ja teilweise einfach in ihrer ganzen Dramatik immer selbst von sich sehr überzeugt sind und auch keinen richtigen Raum lassen. Diese Miniaturen sind, glaube ich, einfach so angelegt. Ich habe ihn gefragt, warum denn dieses Stadtviertel, das sich allmählich bevölkert, im Moment ausschließlich von Männern bevölkert ist. Es ist wohl geplant, auch noch eine Frau Bausch und eine Frau Wolf einwandern zu lassen in dieses Viertel. Bislang gibt es aber nur diese 10 Bände. Und ich glaube, in dem Ideengebäude des Autors wächst dieses Viertel immer noch weiter und sozusagen er erschließt neue Baugebiete in diesem sich langsam bevölkernden Viertel, in dem dann auch weibliche Protagonistinnen auftauchen werden. Hat er mir zumindest versichert. Und auf dem Plan, der immer hinten auf den Büchern steht, sind sie auch handschriftlich schon eingetragen. Also da kann er jetzt auch nicht mehr zurück.
Trotzdem ist es ja eine interessante Art und Weise, sich quasi anderer zu bedienen, um etwas zum Ausdruck zu bringen, oder?
Das ist ein Konzept, glaube ich, von dem Autor. Dass er, Gonçalo Tavares ist in Portugal aufgetreten als ein Phänomen. Ja, er ist Philosophie, also er war mal Fußballprofi in einer sehr niedrigen Liga, ist dann aber Philosophie-Prof geworden. Und ich glaube auch tatsächlich zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich dann letztendlich sein Schreiben. Er hat einfach mal angefangen zu schreiben, einfach mal, nicht einfach mal, sondern er hat gesagt, so jetzt habe ich genug gelesen oder einiges gelesen, jetzt kann ich auch schreiben. Also er erklärt es auch so und hat auf einen Schlag ziemlich viele Bücher rausgehauen. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, wie viele Bücher er in Portugal veröffentlicht hat, aber die folgen immer solchen Reihen. Er hat Romane geschrieben, sehr umfangreiche Romane, die dann auch wieder zu Pentalogien organisiert sind und sich mit solchen Schlüsselworten des 20. Jahrhunderts, Gewalt, Krieg, das menschliche Elend befassen. Die sind so sehr düster, die sind auch alle in Portugal schwarz eingebunden. Und gleichzeitig hat er eben die Senores angelegt, die sozusagen philosophische Kategorien auf eine heitere Weise irgendwie durch die transportieren oder in die Welt hineintragen. Und insofern, das ist so seine Herangehensweise, einfach sich einen Plan zu machen und dann diesen Plan nach und nach abzuerfüllen. Er hat zahlreiche, selbst so eine Enzyklopädie, fiktive Enzyklopädien geschaffen, Bände mit Miniaturen, also kürzest Geschichten aus 3 Zeilen, die heißen Cinemateca. Und da ist noch einiges, da ist noch einiges zu entdecken bei diesem Autor.
Wie bist du auf Tavares gestoßen, beziehungsweise jetzt konkret auf diese Reihe?
Die Reihe ist, glaube ich, mittlerweile in Portugal ein Klassiker, weil es einfach sind diese kleinen Bände, die einfach Spaß machen. Und wenn man sich mit portugiesischer Literatur beschäftigt, stößt man irgendwann da drauf. Gonçalo Tavares ist in Portugal einfach eine Hausnummer. Mhm. Ich glaube, Saramago hat mal gesagt, dass er angefangen hat zu schreiben. Saramago sagte, der Typ schreibt so gut, man möchte ihm ein paar Ohrfeigen verpassen.
War es nicht doch der gemeint hat, wenn der nicht mal den Nobelpreis bekommt innerhalb der nächsten, keine Ahnung, wie viele Jahren?
Das auch, aber gut, wie viele Nobelpreisträger soll man noch bekommen? Also, ich weiß auch nicht, ob das Ziel jedes Schreibens ist. Mhm. Aber es war mir wirklich ein Anliegen, diese Bände mal irgendwann zu haben. Ich bin auch nicht der Einzige gewesen, der immer damit rumgelaufen ist bei deutschsprachigen Verlagen und gesagt hat, man muss das mal tun. Mhm. Man sollte diese Bände mal machen, man sollte dieses Seniores machen. Und habe dabei eigentlich auch immer so an ein oder zwei gedacht. Und die Edition Korrespondenzen ist dann, wie oft das Leben so spielt, auf mich zugekommen. Also ich kannte die auch nur so vom Rande und plötzlich standen sie da und sagten, wir haben hier diese Seniores entdeckt und wir würden das gerne machen und kennst du jemanden, der das gerne übersetzen würde? Und so waren wir ganz, ganz schnell beisammen.
Die Themen, die du jetzt angesprochen hast, die auch bei Tawadas zu finden sind, so Krieg, Gewalt, menschliches Elend, ich habe jetzt einiges gelesen mittlerweile, was du auch übersetzt hast aus dem portugiesischen Rufato und so weiter, und es sind dann doch so ein bisschen ähnliche Themen. Ist das etwas Typisches in der portugiesischen Literatur, oder?
Also was Gonçalo Tavares angeht, ist ja, glaube ich, nicht typisch. Also natürlich ist es typisch für Literatur, sich mit der Literatur, die zu uns kommt, die sozusagen als gute Literatur gehandelt wird, sich mit den ernsten Themen zu befassen, was ein bisschen schade ist, weil es gibt ja auch einfach lustige Themen.
Trivialliteratur,
die auch gar nicht so schlecht ist. Also, obwohl es gibt auch sehr schlechte Trivialliteratur in Portugal. Ich verrate jetzt nicht, ob welche davon übersetzt ist. Aber ich denke, Gonçalo Tavares ist da ein Sonderfall in der portugiesischen Literatur, weil er einfach so unglaublich schematisch an die Literatur herangeht und sich dann doch einfach ganz knallhart bestimmte Themenbereiche raussucht. Ja, also diese Bücher, jetzt die Seniores zum Beispiel, sind nicht erzählend, das sind einfach Anekdoten, und das macht er einfach. Ja. Das zu tun ist sozusagen sein Wagemut gewesen und sein... ist dann auch sein Privileg. Er hat auch da in der Beziehung keinen Nachahmer. Mhm. Der Luis Rufato, den du erwähnt hast, der hatte lustigerweise in Portugal Nachahmer. Insofern nicht in seiner Art zu schreiben, sondern in dieser Art, fragmentierte Geschichten aus einer von der Literatur vielleicht nicht immer so berücksichtigten Schicht aufzuschreiben. Also da gibt es inzwischen einige Leute, die das machen, die eben auch in ihre alten Stadtviertel reingehen, in die Dörfer, in denen sie gewohnt haben, und da einfach die Anekdoten aufschreiben. Auf eine andere Weise, als es zum Beispiel Luis Rufato macht, der auch wiederum ein Konzept hat. Wir springen jetzt natürlich in diesen ganzen Namen. Aber insofern würde, ja tatsächlich, wenn man jetzt so das direkt in einen Zusammenhang bringt, Luis Rufato scheinbar unzusammenhängende Geschichten aus seinem real existierenden, aus seiner real existierenden Stadt zu fünfbändigen Romanen verarbeitet, macht Gonçalo Tavares genau das Umgekehrte. Er imaginiert sich ein nicht existierendes Stadtviertel aus Personen, deren Namen erhaben klingen und die er dann über Geschichten zum Leben erweckt.
Das klingt ja ein bisschen schizophren, oder?
Es ist natürlich schizophren, aber so muss gute Literatur vielleicht auch sein, einfach diese Gedankenknoten zu machen. Und ich glaube, mit dieser Erhabenheit auch zu spielen, das ist, glaube ich, was einfach dem Gonçalo Tavares nämlich Spaß macht. Also jemand, einfach einen Protagonisten, eine literarische Figur, Herrn Brecht zu nennen und dabei völlig offen zu lassen, ob er jetzt den Herrn Brecht meint oder jemand anderen, der einfach Brecht heißt oder so. Ja. Er spielt gern mit deutschen Namen auch.
Ach, warum? Weißt du das?
In den bösen Romanen, die heißen alle. Also in diesen bösen schwarzen Romanen, von denen auch zwei übersetzt wurden von der Marianne Karreis schon vor vielen Jahren. Da tauchen Leute auf, die heißen Herr Klump und Herr Walser, lustigerweise auch offen lassend, welcher Walser eigentlich gemeint ist und ob überhaupt ein Walser. Aber da spielt er mit dem Klang der Namen in diesem Roman, mit dem Klang der deutschen Namen, der natürlich einen ganzen Bedeutungsrucksack einfach, wenn man deutschen Namen mit der Industriekultur und Motiven wie Krieg und Elend zusammenbringt, hat man schon einen Roman, den man sich selbst zusammenschreiben darf.
Aber Stichwort Spaß haben oder Spaß gemacht, wie geht es dir eigentlich bei der Übersetzung solcher Bücher? Wie sehr tauchst du ein oder wie sehr identifizierst du dich denn selbst mit diesen Seniores mehr oder weniger?
Das ist ja, beim Übersetzen ist man ja so ein bisschen wie Selig aus diesem tollen Woody Allen-Film von vor vielen Jahren, als Woody Allen noch klasse war. Selig nimmt ja eigentlich immer das an, was gerade um ihn herum ist. Und das ist man, glaube ich, als Übersetzer. Und ich identifiziere mich also bei den Seniores dann natürlich beim Übersetzen mit den Seniores. Also mal mehr und mal weniger natürlich, aber mit den merkwürdigen Logikgebäuden identifiziert man sich schon und dann muss man gleich wieder einen Schritt zurücktreten, um das Buch dann so zu machen, dass auch die das lesen, sich identifizieren können und man nicht nur sein eigenes Süppchen kocht. Ja. Aber es macht schon Spaß und man ist dann, ja klar, es ist wie wenn man Leute zeichnet, in dem Moment macht man diesen Gesichtsausdruck, den man da gerade zeichnet. Das ist mir als Jugendlicher mal aufgefallen, dass man wirklich so guckt, wie die Karikaturen, die man zeichnet. Und ich glaube, beim Schreiben oder beim Übersetzen muss man das, glaube ich, ein bisschen mit annehmen und sich das gemein machen mit denen.
Aber du läufst jetzt nicht durch Wien als grummiger, schrulliger Senior und denkst dir die Welt hier neu?
Ja, bis jetzt noch nicht. Durch Wien laufe ich noch wie der Staunende, vielleicht ein bisschen wie der Valerie und hüpfe manchmal hoch und will größer sein, will dazugehören. Für Grimmigkeit habe ich hier noch keinen Anlass, aber wer weiß, ich kann das auch gut.
Du bist ja hier auch, um zu arbeiten natürlich. Und ich weiß nicht, ob du über das Projekt sprechen kannst, darfst, das du gerade am Laufen hast.
Doch, deswegen bin ich ja hier. Also ich habe jetzt gerade im Frühjahr den 5. Band des Romanwerks Vorläufige Hölle von Luis Rufato, dem brasilianischen Autor, den ich ja seit 2012 übersetze, fertig gekriegt. Es ist auch wieder so eine Reihe von Büchern, die in Brasilien natürlich schon lange fertiggestellt sind, jetzt auf Deutsch vorliegen. Wir sind mächtig stolz drauf, also nicht nur ich als Übersetzer, sondern der Autor freut sich sehr, der Verlag freut sich sehr und wir sind so ein bisschen in dieses tiefe Loch der lesungsfreien Zeit gefallen. Es wurde aber dann irgendwie doch wahrgenommen, dass dieses Romanwerk, was inzwischen 700 Seiten hat, es besteht aus 5 einzelnen Bänden, die man einzeln lesen kann, wo man auch wieder einzelne Kapitel rausziehen kann. Und wenn man zu faul ist, einfach nur ein Kapitel lesen kann. Man kann aber auch diese ganzen inzwischen 700 Seiten komplett lesen. Es ist ein Romanwerk über die brasilianische Arbeiterschicht oder Arbeiterklasse, wie man es auch bezeichnen möchte. Menschen, die Geschichte geschrieben haben, ohne dass sie in der Geschichte drinstehen, sind fragmentiert aufgeschrieben. Das heißt, Luis Rufato sagt, ich kann über Leute, die denen vermittelt wird und die selbst denken, dass sie keine Geschichte haben, dass sie keine Biografie haben, dass sie unbedeutend sind, über die kann ich keine biografischen Romane schreiben, sondern ich kann dieses Leben nur so schreiben, wie es empfunden wird. Und das ist ungeheuer spannend und wir haben das jetzt endlich fertiggestellt. Und was mich hier nach Wien gebracht hat, war, dass wahrgenommen wurde, dass es noch nach diesem Abschluss dieses Romanwerks Vorläufige Hölle mit dem letzten Band Sonntage ohne Gott noch einen 6. Band gibt, der nicht dazu gezählt wird, der aber Brasilien in der fast Jetzt-Zeit beschreibt. Und an diesem Band sitze ich jetzt hier in Wien und hoffe, dass ich ihn irgendwann auch verlegt bekomme. Also diese Übersetzung wird mir hier sozusagen abgepuffert durch dieses Stipendium beim IWM.
Ja, dann sage ich auf jeden Fall herzlichen Dank, Michael Kegler, für das Gespräch. Gesprochen haben wir ja hauptsächlich über das Viertel. Ein Zyklus, der vermutlich aus 10 Teilen bestehen wird, von Gonzalo Tavares mit Zeichnungen von Rachel Cayano, übersetzt von dir, Michael Kegler, erschienen in der Edition Korrespondenzen. 5 liegen bereits vor, kann sich jeder Interessierte schon aneignen und die Seniores kennenlernen in ihren ganzen Facetten, die sie da haben. Und wir treffen uns hoffentlich wieder, nicht nur in Wien, sondern vielleicht schon bald wieder auf den Buchmessen.
Bei der nächsten Buchmesse auf ein Glas Absinth mit Herrn Henri.
Ui, aber das ist logisch. Das ist im Grunde logisch.
Ist logisch, es ist genau, logisch. Auf genau. Jeden Fall. Ja. Wenn es nicht logisch ist, ist es das antilogisch und wir müssen das dann mit den Logikern besprechen.
Genau. Ja, na alles. Es ist auch logisch, wenn etwas antilogisch ist, ist das ja auch eigentlich logisch, wenn man so will.
Logisch.
Genau. Herzlichen Dank, Michael Kegler, fürs Gespräch und auf bald.
Jo, vielen Dank ja. Auch.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. im Internet unter www.litradio.org.